25 Millionen Euro für Korrektiv und Co. Auf 1 verrät Ihnen, welche NGOs gerade jetzt für die Fake News Schleudern der Regierung bezahlen. Rachefeldzug gegen Impfverweigerer. Schon wieder muss ein mutiger Soldat teuer bezahlen. Doch jetzt wächst auch international der Protest. Und ein Geruch von Korruption. Kann ein Skandal um Flüchtlingsheime die Landtagswahl in Brandenburg entscheiden? Auf 1 kennt eine brisante Entscheidung. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Diese Fakten will die Regierung nach wie vor nicht hören. Dabei bestätigt nun die nächste Studie. In Gegenden, in denen besonders viele Menschen eine Corona-Impfung erhielten, gab es auffallend viele Tote. Wörtlich heißt es in der Untersuchung von Matthias Reitzner an der Uni Osnabrück. Besonders hohe und steigende Übersterblichkeit tritt sowohl in Regionen als auch in Zeitfenstern mit hohen Impfraten auf. Besonders erschreckend. Weitaus am höchsten waren überzählige Tote in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen. In den vergangenen beiden Jahren gar mit Werten von über 33%. Doch auch im Alter zwischen 30 und 49 Jahren lag die Sterblichkeit noch immer ungewöhnlich hoch. Während die Übersterblichkeit im Jahr 2020 noch mit Covid-Toten erklärt wird, können diese ab dem Impfjahr 2021 nicht mehr der Grund sein. Denn Covid-Tote waren laut der offiziellen Statistik zurückgegangen. Die Übersterblichkeit hatte sich hingegen in den letzten Jahren weiter deutlich erhöht. Für den Autor eine Folge der Covid-Injektion. Die Corona-Aufarbeitung kommt nicht nur in Deutschland schleppend in Gang. Auch in Österreich wurde einzig in Niederösterreich ein Hilfsfonds für durch die Politik geschädigte Menschen eingerichtet. Doch nach der kommenden Nationalratswahl könnte die erforderliche Quote erreicht sein, um einen bundesweiten Untersuchungsausschuss einzurichten. Ob es sich dabei auch nur um reine Symbolpolitik handeln könnte, das hat auf 1 den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker gefragt.
Na, es ist relativ einfach. Also ein Untersuchungsausschuss war bis dato immer ein bisschen ein Kompromissakt. Und da muss man natürlich auch auf die Wünsche einer zweiten Partei eingehen, die den dann gemeinsam mit uns jeweils eingesetzt hat. Ich erinnere an den KOFAK-Untersuchungsausschuss. Da waren sie natürlich vollkommen bewusst, dass wir da relativ wenig Zeit haben für die gesamte Aufklärung. Es war nur ein bisschen mehr als 2 Monate, die wir Zeit gehabt haben. Und uns war trotzdem wichtig, den Startschuss für die Aufklärung im Zusammenhang mit Corona zu setzen und vor allem auch Akten sicherzustellen. Denn wir wissen ja immer dann, wenn die ÖVP ihre Regierungsämter verlässt, wird der Schredder angeschmissen. Und das wäre natürlich im Falle der KOFAG nicht zuletzt auch aufgrund der bevorstehenden Auflösung der KOFAG auch der Fall gewesen. Das heißt, dieses Aktenmaterial, das wollten wir uns jedenfalls einmal sichern. Und das wird auch die Grundlage dafür bilden, was wir im Zuge dieses Aufklärungsprozesses in weiterer Folge dann machen wollen. Aber ich möchte vielleicht nur ganz kurz ergänzen, Herbert Kickl hat nicht nur davon gesprochen, dass ein Untersuchungsausschuss in dem Fall alleine eingeführt, also einberufen durch die FPÖ stattfinden kann, sondern er hat auch von einer breiten Aufarbeitung der Corona-Zeit gesprochen. Das heißt, er hat auch erwähnt, dass man hier eine Kommission bilden sollte, die wirklich ungeschminkt das alles einmal durchgeht, die ganzen Vorgänge einmal hinterleuchtet und vor allem herausarbeitet, wer eigentlich die Profiteure aus dieser Corona-Zeit gewesen sind.
Und Sie garantieren diese Aufarbeitung, sobald Sie 25% als Wahlergebnis aufweisen?
Sozusagen. Selbstverständlich. Also die Corona-Aufarbeitung ist jedenfalls ein Kapitel, das noch offen ist. Mhm. Und zwar nicht so, wie es der Herr Bundeskanzler Nehammer gemacht hat, indem er sich schnell husch-fusch irgendeinen Zettel zusammenzimmern hat lassen und geglaubt hat, jetzt sei alles geklärt. Nein, da muss man wirklich ganz massiv ins Detail gehen. Es geht ja nicht nur um die ganzen Probleme, die es im Zusammenhang mit der KOFAG gegeben hat, also mit der Auszahlung der Corona-Entschädigungsgelder, sondern man muss ja das alles viel breiter anlegen. Man muss einmal schauen, wie ist dieser ganze Impfdoseneinkauf-Wahnsinn zustande gekommen, wer hat da profitiert, welche Mechanismen sind im Hintergrund abgelaufen, nicht zuletzt auch bei der Einschränkung unserer persönlichen Freiheiten. Also auch hier ist ja einiges vorgekommen. Wie schaut es aus mit der Verbindung zwischen der Pharmaindustrie und auf der anderen Seite der Ärzteschaft? Also da gibt es ein ganz, ganz breites Feld an Dingen, die jetzt einmal dann auch aufgearbeitet werden müssen. Und da sind wir wild entschlossen, das zu tun. Und Herbert Kickl hat das ja auch schon versprochen.
Soll hier die nächste Pandemie geplant werden? Die Erfahrung zeigt jedenfalls, bei Vorhaben von Karl Lauterbach ist zumindest gesunde Skepsis angebracht. Die neue Supergesundheitsbehörde, die der SPD-Politiker nun gründen will, ist da keine Ausnahme. Das sogenannte Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin soll bereits mit dem Jahreswechsel die Aufgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auch von Teilen des Robert-Koch-Instituts übernehmen. Die zentrale Aufgabe der neuen obersten Bundesbehörde wird es sein, im großen Stil Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung zu erheben und auszuwerten. Eine derartige Datensammelei wäre auch dann bereits beunruhigend, wenn man nicht wüsste, welche Rolle Lauterbach zu Corona-Zeiten gespielt hat. Klar ist jedenfalls, Lauterbachs neues Projekt kommt den Steuerzahlern teuer zu stehen. Rund 15 Millionen Euro wird das Bundesinstitut pro Jahr verschlingen. Dazu kommen noch einmalige Einrichtungskosten in Höhe von 15,5 Millionen Euro. Und wieder ging eine Attacke auf die Pressefreiheit nach hinten los. Gezielt hatte dieses Mal nicht das deutsche Innenministerium, sondern der bayerische Inlandsgeheimdienst. Und im Visier hatten die Agenten des Verfassungsschutzes auch Medien, die vielleicht regierungskritisch, aber keineswegs oppositionell sind. Die Rede ist von der Berliner Zeitung, einem der größten Blätter der Hauptstadt. Diese wurde vom bayerischen Verfassungsschutz in einer Broschüre aufgeführt, da ihre Nachrichten, Zitat, anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passen. Damit war der Geheimdienst allerdings einen Schritt zu weit gegangen. Nach wütenden Leserprotesten mussten die Agenten die Berliner Zeitung wieder aus dem Bericht entfernen. Ob die Behörde aus diesem Fehler allerdings gelernt hat, scheint fraglich. Denn auf eins hat bei der bayerischen Behörde nachgefragt, welche Konsequenzen aus dieser Fehleinschätzung gezogen werden sollen. Und tatsächlich haben die Verfassungsschützer uns eine recht ausführliche Stellungnahme zukommen lassen. Der aber auch zu entnehmen war, konkrete Konsequenzen sollen aus dem Fehler nicht gezogen werden. Ohnehin dürfte die Kampagne ihr Ziel bereits erreicht haben und kann daher auch beendet werden. Denn der Grünen-Politiker Robin Wagener griff die Unterstellungen aus München auf und attackierte damit sowohl die AfD als auch das BSW. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk bezog er sich ausdrücklich auf, Zitat, die Aufzählung des bayerischen Verfassungsschutzes. Vom Verfassungsschutzchef zum Staatsfeind. Sogenannte Delegitimierung des Staates wird sogar Hans-Georg Maaßen vorgeworfen. Der Inlandsgeheimdienst habe mehr als 2677 Seiten über seinen ehemaligen Chef angelegt, schrieb Maaßen diese Woche auf X. Nun kämpfe er gegen diese Überwachung, Zitat, für alle, die ihre Meinung frei äußern wollen. Denn wenn es heute ihn treffe, könne es morgen jeden treffen. Kritik an der Regierung dürfe nicht zur Gefahr für die Demokratie erklärt werden. Doch laut Angaben des Innenministeriums beobachtet der Verfassungsschutz 1600 sogenannte Delegitimierer des Staates. Auf eins hat den ehemaligen Polizisten und Bestsellerautor Stefan Schubert gefragt, ob er diese Zahl für realistisch hält.
Ich fürchte, das wird noch sehr viel größer sein. Ist es ja auch die Sache, wenn das Bundesinnenministerium antwortet, wird es ja wahrscheinlich nur für das Bundesamt für Verfassungsschutz sprechen. Wir haben ja noch 16 weitere Landesämter für Verfassungsschutz, das darf man auch nicht vergessen. Und ich befürchte, dass dort noch eine große Anzahl ebenfalls von Bürgern überwacht werden, ausgeforscht werden, Akten über sie angelegt werden. Darüber hat das Ministerium von Nancy Faeser ja gar nichts gesagt. Also ich glaube, irgendwann wird es ein böses Erwachen geben, wenn das mal aufgearbeitet wird, wie übergriffig dieser Staat geworden ist, wie dieser Verfassungsschutz, der ja die Verfassung eigentlich mal schützen sollte, wie der Name sagt, gegen die eigenen kritischen Bürger instrumentalisiert wird. Und ich fürchte in der Tat, dass die Zahl noch deutlich höher liegt.
Was fällt überhaupt unter die sogenannte Delegitimierung des Staates?
Tja, das ist ja auch das Perfide. Das gab es gar nicht, diesen Begriff. Diesen Begriff hat die Politik erfunden, ein Thomas Haldenwang und eine Nancy Faeser, wo man, das ist nicht klar definiert, das ist ja auch das Gemeine dran, dass man sich gar nicht nachrichten kann, Hohn, Spott, starke Kritik, all das, was sich ein Staat gefallen lassen muss in einer funktionierenden Demokratie, fällt schon darunter. Es gibt keine Beispiele dafür, es gibt keine wirklich konkrete Definition, sondern sie machen da, was sie wollen. Und am Ende steht dann der Bürger und wundert sich, dass er vom Verfassungsschutz überwacht wird und erfährt es nicht mal. Und das kann natürlich gravierende Mängel haben. Also wenn sich mal ein Bürger im Staatsdienst bewerben will, ein junger Bursche bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im öffentlichen Dienst, bei Parteien, dann heißt es auf einmal, der Verfassungsschutz hat dich überwacht, wir stellen dich nicht ein. Und das alles mit dieser Wischiwaschi-Begründung, mit dieser Definition, die sie sich selbst erfunden haben, ist es im Endeffekt ein Riesenskandal.
Und es kann also wirklich jeden treffen.
Ja, es gibt ja diesen einen Whistleblower vom Verfassungsschutz, der sich anonym an die Medien gewandt hat und der gesagt hat, er ist total entsetzt von der Arbeit. Er hat eigentlich gedacht, er macht was Wichtiges, was sein Land zu dienen. Und er würde jetzt Akten anlegen über Leute, die grünen Politiker auf Facebook Witze verbreiten, lustige Bilder verbreiten, vielleicht etwas derberer Humor, aber alles noch ohne strafrechtliche Relevanz. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Diese Delegitimierung des Staates setzt da an, wo überhaupt noch keine Straftat passiert ist, eigentlich auch ein Unding in einem Rechtsstaat. Und genau das hat dieser Verfassungsschutzmitarbeiter angemahnt, der gesagt hat, wir müssen jetzt Leute überwachen, die Grünwitze auf Facebook posten. Und wenn wir arbeiten, dann das volle Besteck. Das heißt, wir gucken uns an, wo arbeitet er, wer sind seine Freunde, mit wem ist er auf einer Grillparty. Also es ist George Orwell in Reinkultur, was wir im Moment sehen.
Das selbsternannte Recherchenetzwerk Korrektiv hat eine neue Adresse. Das Haus Publix in Berlin. Und die Organisation, die etwa auch für die Falschmeldungen über das Treffen von Potsdam bekannt ist, bleibt dort nicht allein. Auf 4000 Quadratmetern in 5 Etagen residieren laut dem Betreiber des Hauses künftig diverse NGOs und, wie es wörtlich in Gendersprache heißt, AnbieterInnen von Medienkompetenzprogrammen. Die Kosten sind beachtlich. 25 Millionen Euro teuer war der Neubau im Stadtteil Neukölln. Doch der, wie es heißt, Ort für Wissenstransfer, Vernetzung und Innovation hat spendable Gönner. Finanziert wurde die Einrichtung vollständig durch die Schöpflin-Stiftung, wie deren Pressestelle gegenüber auf 1 bestätigte. Weitere Mittel für den laufenden Betrieb steuern demnach die Stiftung Mercator Schweiz und die Zeitstiftung Bucerius bei. Die Schöpflin-Stiftung unterstützt nach eigenen Angaben bereits seit mehreren Jahren sogenannten gemeinnützigen Journalismus, darunter auch Korrektiv. Und damit jene Szene von NGOs, die im Stile von Medien zumeist Regierungsnarrative verbreiten und Systemkritiker denunzieren. Und das übrigens künftig noch verstärkter mit öffentlichen Geldern. Im vergangenen Monat einigte sich die Ampelkoalition auf deutliche Steuererleichterungen für entsprechende Organisationen. Am gestrigen Mittwoch endete die von ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ins Leben gerufene Antisemitismuskonferenz im österreichischen Parlament. Doch ging es bei dieser Veranstaltung tatsächlich nur um Antisemitismus? Die einstimmig verabschiedete Erklärung lässt daran zweifeln. Besonders betont wird darin etwa die, Zitat, Verantwortung von Medien, Social-Media-Plattformen und des Technologie- und Kommunikationssektors gegen illegale Online-Hassreden, Desinformationen, Verschwörungstheorien und gefährliche Stereotypen. Das erinnert frappierend an die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim letzten Treffen des World Economic Forum. Darin erklärte sie den, Zitat, Kampf gegen Desinformation zur höchsten Priorität in den kommenden 2 Jahren. Besonders alarmierend ist angesichts dessen die Aufforderung der Unterzeichner der Erklärung an die nationalen Parlamente mit, Zitat, gesetzgeberischen Instrumenten alle Erscheinungsformen von Antisemitismus und Hass zu bekämpfen. Das lässt durchaus den Eindruck aufkommen, als sei der Kampf gegen Antisemitismus lediglich vorgeschoben, um gegen die Meinungsfreiheit mobil machen zu können. 20 lange Jahre diente er bei der Bundeswehr. Doch jetzt hat das Truppendienstgericht Potsdam den Soldaten unehrenhaft entlassen. Der Grund: Er hatte die Corona-Impfung verweigert. Das Urteil fiel nach einem 15 Stunden andauernden Prozess. Die Verfolgung von Impfverweigerern innerhalb der Armee geht also unerbitterlich weiter. Und das, obwohl der Impfbefehl durch das Verteidigungsministerium längst aufgehoben wurde. Am Montag hätte Oberfeldwebel Alexander Bittner eine 6-monatige Haftstrafe antreten müssen. Auf 1 hatte am Dienstag exklusiv mit ihm gesprochen. Nun schlägt der Fall auch international Wellen. Menschenrechtsverteidiger Udo Leibmann von der Organisation United for Freedom sagte dazu gegenüber auf 1:
Ich sehe bei dem Fall Bittner ein komplettes Versagen des deutschen Justizsystems, das nicht mit den Menschenrechten zu vereinbaren ist. Man muss bei dem Fall zwischen 3 Punkten unterscheiden. Das eine ist die Duldungspflicht, die man als Impfzwang werden muss. Das zweite ist das Verfahren inklusive Urteil. Und das dritte ist die Vollstreckung. Damit haben wir es also mit einer Bestrafung ohne strafbare Handlung zu tun. Das wiederum verstößt gegen Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 15 des Internationalen Paktes für bürgerliche und politische Rechte.
Einen Geruch von Korruption wollen Beobachter im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin ausgemacht haben. Es geht um die Errichtung von Flüchtlingsheimen. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang auch der Name von Landrat Ralf Reinhardt. Die Opposition wirft dem SPD-Politiker fehlende Transparenz vor. Nun gibt es einen neuen Verdacht. Soll eine Sondersitzung des Kreistages zu genau diesem Thema auf die Zeit nach der Landtagswahl verschoben werden? Die Zusammenkunft hatte die AfD-Fraktion vergangene Woche beantragt. Geplant war ein Plenum am 19. September. Das entsprechende Schreiben liegt auf 1 vor. Zur Begründung schrieb der Fraktionsvorsitzende Daniel Pomarenke mit Blick auf die Flüchtlingsheime, Zitat: Es entsteht der Eindruck, dass die Geschäfte bewusst verdunkelt werden sollen. Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 4 Beschuldigte wegen Bestechung und Bestechlichkeit. Doch Landrat Reinhardt, so der Vorwurf, würde Auskünfte verweigern. Stattdessen habe er, so Pomarenke wörtlich, Kritiker beschuldigt, verunglimpft, angezeigt und verklagt. Darunter sogar den Bürgermeister der Stadt Rheinsberg. Tatsächlich soll die Sondersitzung des Kreistages nun stattfinden. Nach auf1-Informationen jedoch erst am 24. September und damit nach der Wahl in Brandenburg. Rechtlich ist dies nicht zu beanstanden, so Pomarenke gegenüber auf1. Denn die Kreistagsvorsitzende Sigrid Nau von der CDU habe die Terminhoheit. Doch politisch ist die Entscheidung zumindest auffallend. Bereits in den vergangenen Monaten hatte das Thema wiederholt auch den Landtag in Potsdam beschäftigt. So heißt es in einer Anfrage, dass der Landkreis bei der Errichtung von Flüchtlingsheimen, Zitat, eng mit 2 Geschäftsleuten zusammenarbeitet, von denen einer in der Vergangenheit wegen Betrugs und Unterschlagung verurteilt wurde und gegen den zwischen 2014 und 2016 mehrere Haftbefehle vorlagen. Die SPD-geführte Landesregierung bestritt jede Kenntnis der Vorfälle. Und auch Landrat Reinhardt gibt sich offenbar wenig auskunftsfreudig gegenüber den Volksvertretern, behauptet jedenfalls Pomarenke. Zitat: Auf Anfragen wird entweder gar nicht reagiert oder ausweichend geantwortet. Die Kriegsgefahr wächst, nicht nur in Europa. Auch in Asien wollen die USA jetzt neue Mittelstreckenraketen stationieren. Wo genau, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die gebührenfinanzierte Tagesschau hält es für rassistisch, dass die Polizei Personenkontrollen hauptsächlich aufgrund von Erfahrungswerten durchführt. Das behauptet die Moderatorin Anna Albrecht auf dem offiziellen Tagesschau-Instagram-Profil. Alleine die Kontrolle von Migranten sei bereits rassistisch. Wenn bei der Kontrolle aber sogar etwas Illegales festgestellt wird, sei dies, so Albrecht wörtlich, eine selbsterfüllende Prophezeiung, die rassistische Vorurteile bestätigen würde. Im nordrhein-westfälischen Herford wirft die Staatsanwaltschaft 7 Personen vor, nach einem Discobesuch eine 18-Jährige vergewaltigt zu haben. Während der Tat filmten sich die Verdächtigen gegenseitig. Entsprechende Videoaufnahmen wurden durch die Polizei sichergestellt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um 4 Deutsche, 2 Iraker und ein Syrer. Darunter soll sich auch eine Frau befinden. Die Vornamen der deutschen Täter sind nicht bekannt. Die USA wollen anscheinend Mittelstreckenraketen in Japan stationieren. Dies deutete die US-Heeresministerin Christine Wormuth kürzlich bei einer Veranstaltung in Virginia an. Gemeint sind damit Raketen mit einer Reichweite von bis zu 5.500 Kilometern. Das chinesische Festland ist von Japan aus weniger als 2.000 Kilometer entfernt. Japan würde mit der Stationierung seine seit dem Zweiten Weltkrieg pazifistische Grundhaltung erheblich abschwächen. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Nach Berichten der BBC wird der Schritt mit der Lieferung von Raketen an Russland durch Teheran begründet. Das Strafpaket umfasst unter anderem Flugverbote für die iranische nationale Fluggesellschaft Iron Air sowie Einreiseverbote und Vermögenssperren für mehrere iranische Bürger. Außerdem werden auch russische Schiffe mit Sanktionen belegt, die Rüstungsgüter aus dem Iran nach Russland transportiert haben. Die Zahl der deutschen Firmenpleiten ist im August erneut gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben im August 10,7% mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet als im Vorjahr. Im gesamten Jahr 2024 lag dieser Zuwachs nur im Juni unter 10%. Am häufigsten sind Firmen aus den Bereichen Verkehr, Lagerei und aus der Bauwirtschaft von der Zahlungsunfähigkeit betroffen.
Nach dem Einsturz der Carola-Brücke gerät Dresdens Stadtregierung immer weiter unter Druck. Denn jetzt wurde bekannt, erst im Juni lehnte der Stadtrat einen Antrag der Freien Wähler ab, der ein Gutachten zum Zustand der Brücken forderte. Nun erhebt die Oppositionspartei scharfe Kritik gegen Baubürgermeister Stefan Kühn. Dem grünen Politiker fehle die Qualifikation für sein Amt, sagte die Stadtverordnete Susanne Dagen im Namen der Freien Wähler gegenüber auf 1. Stattdessen, so wörtlich, gefiel sich Kühn darin, die Dresdner mit immer weiteren Verkehrsversuchen, bei denen es vor allem darum ging, Radfahrer zu priorisieren, zu schikanieren. Seiner eigentlichen Aufgabe, sich um die Sicherheit der Dresdner zu kümmern, ist er nur mangelhaft nachgekommen. Doch nicht nur Kühn muss angesichts des Einsturzes der Brücke wohl Fragen beantworten. Denn der schlechte Zustand des Bauwerkes war seit Jahren bekannt. Die Dresdner neuesten Nachrichten sprechen von einer regelrechten Chronologie des Versagens. Stellen die Grünen sich so volksnahe Politik vor? Bei einer Podiumsdiskussion in Tirol legte jedenfalls die Staatsministerin für Europa, Dr. Anna Lührmann, eine bemerkenswerte Einfühlsamkeit an den Tag. Nachdem ein Teilnehmer seine Erfahrungen mit einem Überfall durch Migranten geschildert hatte, wollte die Politikerin offenbar auch etwas beitragen. Wörtlich sagte sie in der Sendung: "Ich bin auch Opfer von Kriminalität geworden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich war sehr traurig." Für die Grüne ist ein Fahrrad offenbar gleichbedeutend mit dem Leid eines Menschen. Wie ihr Gesprächspartner das sah, ist freilich nicht bekannt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.